Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Rechtslage, den LTO-Podcast über aktuelle Rechtsprechung, Rechtspolitik und die zentralen Rechtsdebatten des Landes. Heute mit mir Annelie Kaufmann, Redakteurin bei LTO.
Und Christian Rath, Leiter der LTO-Presseschau.
Wir klären heute die Rechtslage zu folgenden Themen.
Klima gewinnt gegen OpenAI. ChatGPT muss für Songtexte zahlen.
Sitzblockaden. Versammlungsfreiheit hört da auf, wo die der anderen anfängt.
Voyeuristische Fotos und Videos. Bisher nicht strafbar, aber bald.
Und jetzt geht's los. Recht kommt.
Recht kommt, steht über dir und lacht. Recht kommt, 5:12, per Fax in der Nacht. Recht kommt, das ist Next Level Shit. Recht kommt, und alle machen mit.
Das hier ist kein Make-up, sondern Kunst. Baby, diese Nacht gehört uns.
Atme los durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht.
Das ist einer der Songs, mit denen sich das Landgericht München I gerade beschäftigt hat. Das hatte in einem Streit zwischen der GEMA und OpenAI zu entscheiden. Und da geht es um die Frage, ob ChatGPT eigentlich einfach so Songtexte nutzen durfte, um seine KI zu trainieren.
Die GEMA, das ist die Verwertungsgesellschaft für Musikrechte. Die vertritt also Urheber und Musik aller Art. In dem Fall ist es Christina Bach, die den Songtext von Atemlos geschrieben hat. Also nicht Helene Fischer, wie viele glauben. Außerdem ging es zum Beispiel um Bochum von Herbert Grönemeyer, um Über den Wolken von Reinhard May und um Kinderlieder von Rolf Zukowski, zum Beispiel in der Weihnachtsbäckerei.
Und es ging um die Version 4 von ChatGPT, also um das Vorgängermodell der aktuellen Version 5. Und da konnte man ChatGPT zum Beispiel fragen, wie lautet denn der Text von Atemlos? Und dann wurde der Text praktisch originalgetreu angezeigt. Und zwar auch, wenn die Online-Suche ausgestellt war. Und deswegen sagte die GEMA, offenbar ist das Large Language Modell, also die KI hinter ChatGPT, mit diesen Songtexten nicht nur trainiert worden, sondern die KI hat sich die Songtexte auch vollständig gemerkt. Also offenbar findet eine Vervielfältigung nach 16 Urhebergesetz statt und die sei unzulässig, weil OpenAI den Urhebern keine Lizenzgebühren zahlt.
OpenAI hat aber bestritten in dem Prozess, dass sich ChatGPT ganze Songtexte speichert, ja. ChatGPT sei ja keine Datenbank, sondern eine künstliche Intelligenz.
Ja, das stimmt. Diese KI speichert die Trainingsdaten nicht einfach und ruft sie dann wieder ab, sondern die zerlegt die Texte in sogenannte Tokens, also in kleine Teile, und berechnet dann, mit wie hoher Wahrscheinlichkeit sich diese Teile aufeinander beziehen. Und deswegen hat OpenAI bestritten, dass die Songtexte gespeichert werden. Die KI-Modelle hätten keine Texte gespeichert, sondern die hätten die nur berechnet.
Das hat das Gericht aber nicht überzeugt. Das Landgericht spricht von Memorisierung. Man weiß ja aus der Forschung, Sprachmodelle können Trainingsdaten so übernehmen, dass sie später mehr oder weniger vollständig abgerufen werden können. Und genau das sei hier nachweislich passiert, so das Landgericht. Das reiche für eine Vervielfältigung nach § 16 Urhebergesetz.
Und interessanterweise bezieht sich das Gericht dabei auf die EU-Infosoc-Richtlinie, also auf die Urheberrechtsrichtlinie. Und sagt, die Liedtexte müssen gar nicht tatsächlich abgerufen werden. Es reicht schon für den Urheberrechtsverstoß, dass die technisch abrufbar sind.
Und das ist wichtig. Es geht also nicht nur um die Ausgabe vollständiger Songtexte. Auch die Memorisierung der Songtexte in der KI gilt für das Landgericht bereits als Vervielfältigung. Also es gibt zwei Vervielfältigungen bei diesen Sprachmodellen. Das war der erste wichtige Punkt, bei dem das Landgericht Pflöcke eingeschlagen hat. Und der zweite wichtige Punkt, der betrifft die Data Mining Schranke. Es gibt ja auch sogenannte Schranken des Urheberrechts. Also da wird dann geregelt, welche Verwendungen von urheberrechtlich geschützten Werken gesetzlich erlaubt sind. So ist es eben kein Urheberrechtsverstoß, wenn Text für Zwecke des Text- und Data Mining ausgewertet werden. Aber erklär mal, was ist das eigentlich, Text- und Data Mining?
Also Text- und Data-Mining ist nach § 44b Urhebergesetz erlaubt. Das ist eine Umsetzung von EU-Recht und gilt seit 2021. Und das heißt, rechtmäßig zugängliche Werke dürfen analysiert werden, insbesondere um Muster, Trends und Korrelationen zu erkennen. Und das gilt auch für das Training von KI-Daten. Das hat auch das Landgericht so anerkannt. Allerdings, sagt das Gericht, nur wenn dabei zum Beispiel gezählt wird, wie oft ein Wort im Lied vorkommt oder welchen Sprachrhythmus ein Lied hat, sei aber eben kein zulässiges Data Mining, wenn tatsächlich komplette Liedtexte von der KI memorisiert werden. Der EU-Gesetzgeber sei nämlich davon ausgegangen, dass immer dann, wenn die Verwertungsinteressen der Urheber betroffen sind, eine kostenpflichtige Lizenz erworben werden muss.
Ja, das ist natürlich sehr wichtig, denn OpenAI hat sich ja immer auf die Data-Mining-Schranke berufen. Und das Landgericht München I, das hat jetzt entschieden, also die Data-Mining-Schranke, die deckt das nicht, was OpenAI macht und hat also nicht mal einen Grund gesehen, diese Frage dem EuGH vorzulegen. Die sehr selbstbewusste Vorsitzende Richterin Elke Schwager hat in der mündlichen Urteilsbegründung dazu ausdrücklich gesagt, wir haben keinerlei Zweifel an unserer Lösung.
Also zusammenfassend, das Landgericht hat entschieden, OpenAI muss die Vervielfältigung der Songtexte und die Ausgabe der Songtexte unterlassen und der GEMA Auskunft darüber erteilen, wie die Songtexte verwendet wurden und welche Einnahmen daraus erzielt wurden, damit dann berechnet werden kann, wie hoch der Schadensersatz ausfällt.
Ja, das ist aber noch nicht rechtskräftig. Also man kann sehr sicher damit rechnen, dass OpenAI den Fall in die Berufung zum OLG trägt und dann wird es vielleicht auch zum BGH gehen und vielleicht wird irgendjemand auch das dem EuGH vorlegen. Aber mal angenommen, es bleibt dabei, das gilt dann ja nicht nur für die Texte, sondern für alle urheberrechtlich geschützten Werke, für Musik, für Kunst, für Texte und deswegen wird diese Entscheidung zu Recht als ein sehr wichtiges Piloturteil angesehen.
Ja, also das kann schon sehr weitreichende Folgen haben, jedenfalls in Deutschland bzw. in der EU. Das beruht ja auf europäischem Recht. Aber das heißt jetzt nicht, dass das irgendwie das Ende der KI ist. Also ich meine, was soll man mit einer KI, die nicht mal mehr weiß, wie jetzt der Text von dem Kinderlied mit der Weihnachtsbäckerei geht? Sondern es bedeutet eben einfach, dass OpenAI mit den Verwertungsgesellschaften Lizenzverträge schließen muss und die Urheber dann bezahlt werden.
Ja, also das hat die Vorsitzende Richterin auch sehr einprägsam auf den Grund gebracht und versucht, den Vertreter von OpenAI nahezulegen. Ne? Sie hat da sehr pädagogisch gesagt, sie sind doch so intelligente Menschen und bauen so hochkomplexe Maschinen. Aber wenn sie etwas Neues bauen und dafür etwas brauchen, dann müssen sie das erwerben und können nicht einfach fremdes Eigentum nehmen. Das muss man doch wissen. Also das war die pädagogische Zusammenfassung der Richterin.
Ja, das bringt so auch eigentlich ganz schön auf den Punkt. Aber es ging ja jetzt beim Landgericht München I um ChatGPT 4 und 4o. Und die neue Version 5, die rückt Songtexte jetzt auch nicht mehr einfach so raus. Also wenn ich ChatGPT frage, um welche Songs geht es denn in dem Urteil vom Landgericht München und welchen sollen wir denn davon am besten als Intro nutzen, dann sagt der Atemlos von Helene Fischer wegen der Wiedererkennung und Energie. Und dann sucht er auch zwei Zeilen raus, die irgendwie angeblich gut passen. Und wenn ich dann sage, gib mir doch mal den ganzen Songtext, dann sagt ChatGPT ganz brav, nee, den kann ich dir leider nicht geben.
Ach ja. Und was hast du noch so ausprobiert?
Ich habe zum Beispiel gesagt, schreib mir doch mal ein Lied wie Die Weihnachtsbäckerei von Rolf Zukowski nur für Ostern. Da kommt dann auch erstmal der Hinweis, das kann ich nicht machen. Ich darf nicht einfach den Liedtext verwenden, aber ich könnte dir was Eigenständiges schreiben. Das Eigenständige ist dann schon verdächtig ähnlich. Aber man kann ja auch zum Beispiel sagen, schreib mir mal einen Aufsatz und analysiere die Liedtexte von Dota Kehr.
Oh, Dota Kehr finde ich gut.
Ja, darauf können wir uns einigen. Und dann kommt auch erstmal so ein Disclaimer. Also zum Beispiel, ja, das mache ich, aber ich nutze absichtlich nur ganz kurze Zitate von maximal 90 Zeichen. Also ChatGPT weiß, dass er nicht einfach Songtexte verwenden darf und weist da dann auch immer drauf hin.
Also der Streit ist mit dieser Neuerung bei ChatGPT, dass sie jetzt immer diesen Disclaimer abgeben und keine vollständigen Texte ausgeben, jetzt natürlich nicht beendet. Ne? Also der vollständige Text von Atemlos und alle anderen Texte, die dürften ja immer noch memorisiert sein. Aber es ist natürlich nicht mehr so einfach zu beweisen, weil es halt nicht mehr vollständig ausgespuckt wird. Das wird in vielleicht neuen Prozessen dann eine Rolle spielen. Und ein anderer Punkt, der natürlich auch noch eine Rolle spielen wird in der Zukunft, in dem Verfahren in München, da hatte die GEMA Tests gemacht, bei denen ChatGPT immer Fragen ohne die Websuche beantworten sollte, um zu zeigen, das ist wirklich in ChatGPT, in diesem Sprachmodell drin. Das ist ja aber eigentlich nicht der typische Fall. Ja? Wenn ich eine KI etwas frage, dann sucht die eigentlich fast immer im Netz nach Antworten und zeigt dann, ne, suche jetzt nach dem und dem. Also das ist ja dann wieder ein ganz anderes rechtliches Problem.
Ja, da ist die Lage auch noch so ein bisschen unübersichtlich. Also natürlich findet man den Songtext von Atemlos sofort problemlos im Netz. Ne? Da gibt es zum Beispiel solche Seiten wie Genius, die so funktionieren, dass da die Songtexte von Nutzern reingestellt werden. Solche Texte zeigt aber auch Google an. Mit der KI-Suche werden die auch schon einfach komplett in der Vorschau angezeigt. Und das ist so ein bisschen ein unklarer Bereich. Also solche Seiten wie Genius müssen für das Nutzen der Songtexte auch GEMA-Gebühren zahlen. wenn dann die KI-Tools darauf zurückgreifen und die Songtexte dann als eigene Antwort ausgeben, dann ist das, würde ich sagen, auch wieder eigentlich eine lizenzpflichtige Vervielfältigung.
Ja, also so sehe ich das auch. Und das Ganze, ne, was wir hier diskutieren, das gilt natürlich nicht nur für Songtexte, sondern für alle Werke, die irgendwie urheberrechtlich geschützt sind.
Ja, also für journalistische Texte zum Beispiel, damit werden KI-Sprachmodelle ja auch trainiert, auch für Bilder. Und die GEMA führt gerade auch noch eine weitere Klage gegen das Musik-KI-Tool Suno. Da geht es um ähnliche Fragen, weil da offenbar urheberrechtlich geschützte Musik genutzt wird, um neue Musikstücke zu kreieren. Das wird im Januar verhandelt, auch beim Landgericht München I. Also da kommt gerade einiges in Bewegung und es zeigt sich, die Verwertungsgesellschaften wollen die Werke nicht einfach herschenken, die wollen da Lizenzverträge durchsetzen.
Ja, und werden das vielleicht auch schaffen. Also die Kollegen der FAZ sind jedenfalls ganz optimistisch, habe ich gerade gelesen. In 10 Jahren, so schätzen sie, ist es ganz normal, dass die KI-Firmen Lizenzverträge mit den Urhebern und ihren Organisationen schließen. Und zwar weniger wegen der Gerichtsverfahren zum bisher genutzten Material, sondern weil KI, wenn sie auf dem neuesten Stand sein will, und das will sie natürlich, immer neues Material braucht. Ja, sie braucht neue Nachrichten, sie braucht neue Hits, sie braucht neue Filme, weil danach gefragt wird. Ja, und die Rechtslage ist eben inzwischen deutlich urheberfreundlicher. Die Urheber können die Verwendung ihrer Werke durch KI, insbesondere natürlich der neuen Werke, wirkungsvoll sperren. Das heißt umgekehrt, ohne Lizenz kann KI keine neuen Texte, keine neue Musik und keine neuen Videos nutzen, also braucht sie Lizenzen.
10 Jahre finde ich eigentlich absurd lang bei der aktuellen technologischen Entwicklung. Ich kann mir eigentlich vorstellen, dass das sogar sehr viel schneller geht. Und das Instrumentarium dafür ist ja auch schon da. Also deswegen gibt es ja Verwertungsgesellschaften wie die GEMA und die VG Wort, damit sich eben nicht jeder einzelne Urheber darum kümmern muss und sich die KI-Firmen auch nicht an einzelne Urheber wenden müssen, sondern eben mit den Verwertungsgesellschaften Lizenzverträge schließen.
Ja, da haben wir doch mal einen richtig optimistischen Ausblick.
Leave the people, laugh or dead. We should groove, check your head. I shall not be moved. I shall not be moved.
Das Bundesverfassungsgericht hat eine Grundsatzentscheidung zu Verhinderungssitzblockaden getroffen. Das ist einerseits grundrechtsdogmatisch sehr interessant, aber natürlich auch gesellschaftspolitisch relevant. Es geht dabei um die Versammlungsfreiheit, und zwar dann, wenn eine Versammlung gegen die andere Versammlung protestiert.
Also es geht um Gegendemonstrationen, die sind ja jetzt an sich auch kein Problem. Man darf ja gegen alles demonstrieren, also gegen die Regierung, gegen Tiertransporte und auch gegen Demonstrationen des politischen Gegners. Juristisch interessant wird es jetzt, wenn man eben nicht nur zeigen will, die Gegenseite ist blöd oder gefährlich oder beides, sondern man will deren Veranstaltung verhindern oder blockieren oder eben stören.
So war es auch im April 2015 in Freiburg, als die sehr konservative katholische Pius-Bruderschaft.
Erzreaktionär, könnte man auch sagen.
Also die Pius-Bruderschaft ist jedenfalls gegen Homosexuelle und Juden und kämpft gegen Abtreibung. In Freiburg wollte sie einen Marsch für das Leben, also gegen Schwangerschaftsabbrüche, veranstalten. Und dagegen machte ein feministisch-antifaschistisches Bündnis mobil unter dem Slogan Pius-Brüder aufmischen, blockieren, abschaffen. Ziel war, dass dieser Marsch für das Leben nicht stattfinden kann. Es sollte eine Blockade geben.
Du kommst ja aus Freiburg. Was war denn da genau los?
Also ich war nicht dabei und habe es auch nicht gesehen, aber in Freiburg, ich kann mir das gut vorstellen, da gibt es am Rand der Innenstadt das Martinstor und da wollten die Pius-Brüder durchmarschieren zum Kartoffelmarkt, wo die Abschlusskundgebung stattfinden sollte. Und dieses mittelalterliche Tor hat weitsichtig 2 Durchgänge für Straßenbahnen und da setzen sich die rund 70 Protestierenden davor, sodass die Pius-Brüder nicht durchkamen.
Und am Ende gab es jede Menge Strafverfahren. Unter anderem wurde ein Demonstrant, der bei dieser Sitzblockade dabei war, zu einer Geldstrafe von 200 Euro verurteilt. Und der hat dagegen Verfassungsbeschwerde erhoben. Und er berief sich darauf, dass er doch nur friedlich demonstriert habe. Und auch Sitzblockaden seien schließlich von Artikel 8 Grundgesetz, also von der Versammlungsfreiheit, geschützt.
Ja, und insoweit hat ihm das Bundesverfassungsgericht auch zugestimmt. Wer ein kommunikatives Anliegen kollektiv in die Öffentlichkeit trage, also wer mit Sprechchören und Plakaten deutlich macht, dass und warum er die Pius-Brüderschaft ablehnt, der führt eine Versammlung gemäß Artikel 8 durch. Auch wenn das eigentliche Ziel ist, den Marsch der Pius-Brüder aufzuhalten.
Das klingt jetzt großzügig mit dem weiten Schutzbereich der Versammlungsfreiheit, aber das hat dem Demonstranten hier ja gar nichts gebracht. Denn das Bundesverfassungsgericht hat sofort daran angeschlossen, dass die Versammlungsfreiheit nicht absolut geschützt ist und auch Demonstranten nicht machen können, was sie wollen. Und sie müssten sich auch an die Gesetze halten, insbesondere wenn diese dem Schutz anderer dienen, also wie das Verbot, fremde Kundgebungen zu stören.
Ja, und da sind wir also beim Kern der Sache. Paragraph 21 Versammlungsgesetz stellt es unter Strafe, fremde Versammlungen zu verhindern oder grob zu stören. Und nach dieser Norm war der Freiburger Sitzprotestler zu seiner Geldstrafe verurteilt worden. Das ist natürlich ein Eingriff in die Versammlungsfreiheit. Und das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, dass dieser Eingriff auch verhältnismäßig ist. Also auch das Gesetz ist grundgesetzkonform. Es wäre schließlich nicht jede Störung einer fremden Kundgebung bestraft, sondern nur, wenn diese verhindert, gesprengt oder vereitelt werden soll, also in dieser Absicht gehandelt wird. Ich finde das gut nachvollziehbar. Und du?
Also ich finde die Entscheidung fraglich oder zumindest finde ich es eine ziemliche Augenwischerei, wenn man da immer die Versammlungsfreiheit und auch diese physische Präsenz auf der Straße so hochhält und dann, wenn es zu der kommt, dann geht das eigentlich doch alles nicht mehr. Also es war ja immerhin das Bundesverfassungsgericht, das 1985 in seinem Brockdorf-Beschluss, der für die Versammlungsfreiheit ganz, ganz grundlegend war, gesagt hat, Demonstrationen seien ein Stück ursprünglich ungebändigter, unmittelbarer Demokratie. Und dazu gehört für mich auch, dass man in der politischen Auseinandersetzung auch sozusagen die Herausforderung auf der Straße suchen darf und zeigen darf, wir sind mehr, wir sind entschlossen, natürlich ohne Gewalt, aber Sitzblockaden sind ja friedlich im Sinne von Artikel 8 Grundgesetz.
Also mit deinem Zitat aus dem Brockdorf-Beschluss kommst du dogmatisch jetzt nicht wirklich weit. Das diente dort auch nur der Bestimmung des Schutzbereichs. Ist also kein Argument, warum man mit Sitzblockaden jetzt andere Versammlungen verhindern darf. Also wundert mich ehrlich gesagt auch, dass du hier jetzt quasi das Recht des Stärkeren propagierst.
Gewaltfrei natürlich. Und mich wundert das, dass du so liberal wie du bist, die Verurteilung von Demonstranten verteidigst.
Also ich habe nur gesagt, dass ich es nachvollziehbar finde. Meine Lösung wäre nicht eine andere. Also ich würde Sitzblockaden gegen Demonstrationen durchaus auch erlauben, aber aus einem anderen Grund. Ich finde Sitzblockaden gegen zum Beispiel Nazi-Demos, das ist einfach eine Win-Win-Situation, die den Nazis ja nicht wirklich schadet, sondern erst die Aufmerksamkeit bringt, die sie suchen. Und deshalb müssten sie objektiv dankbar sein, wenn sie blockiert werden. Und leider hat diesen sehr pragmatischen Lösungsvorschlag noch niemand aufgegriffen.
Ja, pragmatisch wäre das, aber dogmatisch ist das jetzt auch nicht so ganz überzeugend. Also zurück zu der Entscheidung. Mein Problem ist ja vor allem, dass Karlsruhe keine Bedenken gegen diesen ziemlich weitgehenden Paragraph 21 Versammlungsgesetz hat. Der macht nämlich keinen Unterschied dazwischen, ob irgendjemand Versammlungen verhindert oder gewalttätig angreift, um einfach Angst und Schrecken zu verbreiten, oder ob es eben um eine Gegendemonstration geht, die friedliche Mittel einsetzt, aber damit eben grobe Störungen verursacht. Also wenn die Pius-Brüder nicht durch das Tor laufen können, dann ist die Versammlung noch nicht verhindert. Sie kann nur nicht so stattfinden, wie die sich das vorgestellt haben. Und das Bundesverfassungsgericht sagt ja in diesem Beschluss sogar, es ist für ein demokratisches Gemeinwesen von zentraler Bedeutung, dass das Recht, seine Meinung gemeinschaftlich mit anderen öffentlich kundzutun, nicht zum Mittel wird, um Menschen mit anderen Überzeugungen an der Wahrnehmung desselben Rechts zu hindern. Und ich würde eben sagen, wir brauchen schon ein weitreichendes Versammlungsrecht, aber es gibt jetzt auch kein Recht darauf, bei Versammlungen überhaupt nicht gestört zu werden.
Also da hast du, Annelie, doch gar keinen Dissens mit dem Verfassungsgericht. Ja, man darf Demonstrationen durchaus stören, ja, zum Beispiel mit Sprechchören eine kritische Lärmkulisse erzeugen, solange die eigentliche Kundgebung jetzt nicht völlig übertönt wird. Auch für Gegendemonstrationen gilt, dass sie grundsätzlich selbst über Ort, Zeit und Art ihre Kundgebung entscheiden können. Man darf sie also nicht ans andere Ende der Stadt abschieben. Verboten ist ja nur das Verhindern und das grobe Stören, das auf einen Verhindern abzielt.
Also es gilt natürlich nach wie vor, dass auch Paragraph 21 Versammlungsgesetz im Lichte der Versammlungsfreiheit ausgelegt werden muss. Aber Karlsruhe hat eben keine Bedenken gegen 21 Versammlungsgesetz geäußert, der sei nicht unverhältnismäßig. Das ist die sogenannte materielle Verfassungsmäßigkeit. Dann hat es aber auch noch eine andere wichtige Frage entschieden. Da geht es um die formelle Verfassungsmäßigkeit.
Ja, da ging es um das Zitiergebot, also um Artikel 19 Absatz 1 Grundgesetz. Wenn der Gesetzgeber in Grundrechte eingreift, dann muss er das im Gesetz mit Nennung des jeweiligen Grundgesetzartikels erwähnen, um zu zeigen, dass er sich den Eingriff wirklich gut überlegt hat.
Also in dem Gesetz muss drinstehen, hiermit wird Artikel 8 Grundgesetz eingeschränkt. Und das steht aber nicht drin.
Naja, als das Versammlungsgesetz 1953 beschlossen wurde, hat der Gesetzgeber nicht darauf hingewiesen, dass er mit dem erwähnten Paragraph 21 auch die Versammlungsfreiheit einschränkt. Ja, eigentlich sollte die Norm ja Versammlung schützen, eben vor Stören. Und der Kläger und sein Anwalt, die haben daraus geschlossen, dass Paragraph 21 wegen Verstoß gegen das Zitiergebot nichtig ist. Das Bundesverfassungsgericht hat dieses Argument jetzt aber abgelehnt in diesem aktuellen Beschluss, denn der Gesetzgeber, der musste 1953, also das Versammlungsgesetz und Paragraph 21 geschaffen hat, noch nicht an friedliche Sitzblockaden denken. Das war damals einfach noch unüblich als Protestform. Und deshalb hat er damals keinen Fehler gemacht. Also er hat damals jetzt nicht etwas außer Acht gelassen, was er hätte betrachten müssen. Und dieses Zitieren von Artikel 8, das er damals unterlassen hat, das musste er dann jetzt auch nicht nachträglich in den 70er oder 80er Jahren nachholen.
Also Grundsatzentscheidung zum Zitiergebot, das wird man in der juristischen Literatur und in der Rechtsprechung auch in 200 Jahren noch erwähnen.
Ja, hoffen wir mal, dass das Grundgesetz noch so lange hält.
Wenn ich durch den Park laufe und dann merke ich, da fährt jemand hinter mir auf dem Fahrrad und filmt die ganze Zeit meinen Po. Das ist eine total unangenehme Situation, übergriffig und auch bedrohlich. Und genau das ist Janni Gensch passiert, Anfang des Jahres in der Nähe von Köln. Sie hat den Mann zur Rede gestellt, hat ihn gezwungen, die Aufnahmen zu löschen und hat den ganzen Vorfall auch mit ihrem Handy gefilmt. Und sie ist dann davon ausgegangen, so, den zeige ich jetzt an und der wird bestraft. Und das ist aber nicht so. Was der Mann gemacht hat, ist keine Straftat.
Und seitdem setzt sich Janni Gensch dafür ein, dass das straffer wird. Sie hat eine Petition gestartet, die mittlerweile mehr als 157.000 Unterschriften hat. Der Justizminister von NRW, Benjamin Limbach, hatte Unterstützung zugesagt und sie wurde auch von der Bundesjustizministerin Stefanie Hubich in Berlin empfangen. Also Janni Gensch ist das Gesicht einer Kampagne für die Strafbarkeit von solchen Fotos.
Genau, und jetzt haben sich gerade die Justizminister der Länder getroffen auf der sogenannten Justizministerkonferenz, der JUMIKO in Leipzig. Und die haben aber einen entsprechenden Vorschlag abgelehnt. Was war denn da los, Christian?
Ja, die Justizminister und Justizministerinnen, das sind ja tatsächlich hauptsächlich Frauen, die treffen sich zweimal im Jahr und sprechen dann über Justiz- und rechtspolitische Themen. Die verstehen sich so als Ideenschmiede der Rechtspolitik. Natürlich kann diese Länder Ministerversammlung keine Gesetze machen. Das macht beim Strafrecht der Bundestag. Aber sie fordern dann immer wieder die Bundesjustizministerin Stefanie Hubich oder wer es auch immer gerade ist, auf, eben einen Gesetzentwurf einzubringen. Ja, und das ist immer so ein wichtiges Signal, wieso die Stimmung im Land ist. Das ganz genaue Abstimmungsergebnis wird da immer nicht bekannt gegeben, aber man sieht eben, ob es eine Mehrheit gab oder keine Mehrheit gab. Und der Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch lag, heimliche Bildaufnahmen von bekleideten, intimen Körperteilen unter Strafe zu stellen, also dieser digitale Voyeurismus, der wurde abgelehnt. Und wahrscheinlich waren alle 8 CDU-JustizministerInnen dagegen und die meisten der 8 anderen, Grüne, Linke, SPD, FDP, überwiegend dafür.
Die Bundesjustizministerin Stefanie Hubich hat aber schon gesagt, sie will einen Gesetzentwurf Anfang 2026 vorlegen. Bevor wir uns das anschauen, was da dafür und dagegen spricht, lass uns doch erst nochmal erklären, wie ist die Rechtslage aktuell? Warum ist das nicht strafbar?
Also da gibt es 3 Straftatbestände, über die man nachdenken kann. Zum einen ist es nach § 184k Strafgesetzbuch strafbar, wenn jemand unbefugt die Genitalien, das Gesäß, die weibliche Brust und die diese Körperteile bedeckende Unterwäsche fotografiert, soweit diese Bereiche gegen Anblick geschützt sind. Also es geht darum, dass man unter den Rock fotografiert, zum Beispiel auf der Rolltreppe. Das ist das sogenannte Upskirting. Beim Joggen ist man aber bekleidet, da greift das natürlich nicht. Und dann gibt es nach § 201a StGB ein Verbot, unbefugte Bildaufnahmen zu machen, bei denen sich die andere Person in ihrer Wohnung oder in einem besonders geschützten Bereich befindet und dann ihr höchstpersönlicher Lebensbereich durch diese persönlichen Aufnahmen verletzt wird. Ja, das war auch hier nicht der Fall. Ja, Janni Gensch war im Park unterwegs, das ist nicht besonders geschützt, also auch keine Strafbarkeit. Und schließlich gibt es noch das Kunsturhebergesetz, KUG. Danach dürfen keine Fotos ohne Einwilligung der abgebildeten Person verbreitet werden. Aber Auch diese Sprachnorm greift nicht, solange nur gefilmt wird, also ohne Weiterverbreitung.
Was jetzt nicht heißt, dass es irgendwie okay ist, sich so zu verhalten. Also das macht man nicht und da darf man sich natürlich auch dagegen wehren oder sich Hilfe holen. Man darf sagen, hau ab, lass mich in Ruhe, lösch die Fotos. Und das ist ihr auch gelungen. Also Jani Gentsch hat da ja sehr tough reagiert. Was man vielleicht dazu sagen muss, wenn der Fall irgendeine andere Wendung genommen hätte, also der Mann hält sie fest oder versperrt ihr den Weg oder begrapscht sie, dann wäre man natürlich bei einer Strafbarkeit. Dann wäre man bei einer Nötigung oder bei einer sexuellen Belästigung. Aber in diesem Fall, also Fotos bekleidet im Park, keine Weitergabe an Dritte, da haben wir aktuell keine Strafbarkeit.
Ja, und dann stellt sich die Frage, muss das denn strafbar sein? Was meinst du, Annelie?
Also, die BefürworterInnen sagen eben, alle voyeuristischen Fotos müssen strafbar sein. Das ist ein Machtmissbrauch und es ist belastend, das zu erleben. Und auf der anderen Seite ist das Argument, nicht jedes verwerfliche Verhalten wird bestraft. Das Strafrecht fängt nicht schon da an, wo anständiges Verhalten aufhört.
Ja, also die sächsische Justizministerin Constanze Geyert von der CDU, die hat bei der Justizministerkonferenz gesagt, natürlich ist so ein Verhalten verwerflich und moralisch zu verurteilen, aber das Strafrecht ist keine super Moralinstanz. Das sollte sich die CDU mal merken. Sie hat auch gesagt, also Geyert Sachsen, es sei schwer, strafbares von nicht strafbarem Verhalten abzugrenzen bei so einem Voyeurismus. Tatbestand und es würde dann häufig auch Beweisprobleme geben, ob Fotos oder Videos jetzt sexuell motiviert waren oder nicht.
Ja, ich finde Beweisprobleme da kein sehr überzeugendes Argument. Das wird leider auch gerade im Sexualstrafrecht sehr schnell vorgeschoben. Also das kann man nicht bestrafen, weil man es ja nicht beweisen kann. Das ist ja generell was, womit man umgehen muss im Strafrecht. Also die Zueignungsabsicht bei einem Diebstahl muss man auch beweisen und das ist eben Sache der Strafverfolgungsbehörden. Das ist jetzt kein spezielles Problem des Sexualstrafrechts, dass auch der Vorsatz des Täters bewiesen werden muss.
Ja, es sieht die Bundesjustizministerin natürlich auch so, die ja einen Gesetzentwurf vorbereiten will, trotz des negativen Ländervotums. Und die hat in dieser Sitzung oder in der Abschlusspressekonferenz, da hat sie auch gleich auf die Ablehnung der CDU-Justizminister reagiert und gesagt, wenn jemand eine Frau längere Zeit verfolgt und filmt, dann ist es ein so atypisches Verhalten. Das lässt sich von nicht strafwürdigem Verhalten sehr gut abgrenzen. Aber wenn sie das Gesetz durchbringen will im Bundestag, dann muss sie eben auch die Bundestagsfraktion der CDU-CSU auf ihre Seite bringen.
Ja, und es ist schon auch durchaus ein richtiges Argument, dass das Strafrecht nicht zu weit ausgedehnt werden darf. Also das Strafrecht ist Ultima Ratio und Straftatbestände, die diesen Ultima Ratio-Grundsatz verletzen, sind verfassungswidrig.
Ja, gab es aber noch nie.
Das ist richtig. Ja, also sicherlich muss man sich auch in anderen Bereichen des Strafrechts die Frage stellen, ob das wirklich da noch drunter fällt und ob das Strafrecht wirklich immer als letztes Mittel eingesetzt wird oder eben immer weiter ausgedehnt. Also wir wissen jetzt ja auch noch nicht, was das Bundesjustizministerium genau vorhat. Es ist nicht gesagt, dass es da eine Mehrheit dafür geben wird. Wie man das dann bewertet, wird wahrscheinlich davon abhängen, wie das genau ausgestaltet ist.
Ja, es ist ja auch eine Frage, ist es wirklich klug, immer weiter solche Einzelfallgesetze zu machen. Ja, der vorhin erwähnte Upskirting-Paragraph 184k StGB, der ist ja auch relativ neu von 2021. Und außerdem gibt es ja jetzt parallel die Diskussion um das sogenannte Catcalling, also die verbale sexuelle Belästigung, die auch strafbar werden soll. Auch hier plant Bundesministerin Hubig einen Gesetzentwurf. Und es gibt eine ganz neue Petition gegen das Filmen in der Sauna. Da gibt es einen ähnlichen Fall wie bei Jani Gentsch. Zwei Frauen wurden in der Sauna gefilmt und haben den Mann angezeigt. Und die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt, weil die öffentliche Sauna kein geschützter Raum sei. Und sie haben prompt darauf reagiert, also wie Jani Gentsch, und dann auch eine Petition gestartet.
Ja, es gibt eine sehr interessante Diskussion dazu in der Rechtswissenschaft, um von solchen Einzelfällen wegzukommen. Da geht es ganz grundsätzlich um die Strafbarkeit von bildbasierter, sexualisierter Belästigung. Ich habe dazu vor der Aufnahme mit Ronja Sano gesprochen, die ist Rechtswissenschaftlerin und die macht in ihrer Dissertation, die jetzt im November erscheint, einen Vorschlag für einen ganz neuen 184k StGB.
Und, wie soll der aussehen?
Sie schlägt vor, dass man grundsätzlich voyeuristische Bildaufnahmen unter Strafe stellt. Also dann würde bestraft, wer eine Bildaufnahme, die eine andere Person sexualbezogen abbildet, unbefugt herstellt oder überträgt oder solche Bildaufnahmen Dritten zugänglich macht oder auch befugt hergestellte Bildaufnahmen in einen sexualisierten Kontext stellt. Also sie will damit weg von solchen Einzelfällen hin zu einem Straftatbestand, der gleich mehrere Phänomene umfasst, also Spannerfotos, Revenge-Porn, Deepfake-Pornos, Bilder, die aus harmlosen Zusammenhängen rausgenommen werden und auf Pornoseiten eingestellt. Also es geht darum, dass man deutlich macht, das Rechtsgut ist die sexuelle Selbstbestimmung. Und wenn die verletzt ist und in einem Maße, in dem das Strafrecht eingreifen muss, dann wird das geahndet.
Und wäre von diesem Vorschlag von dieser Wissenschaftlerin jetzt der Fall von Jani Gentsch umfasst?
Ja, das ist die Frage. Das würde da tatsächlich auch auf die Bildaufnahme ankommen. Die gibt es ja nicht mehr. Die wäre dann eigentlich ein wichtiges Beweismittel. Also ist die so sexualisiert, dass das darunter fällt? Und dann wäre natürlich auch die Frage, würde man jetzt diesen Vorschlag so umsetzen? Ja, also will man tatsächlich zum Beispiel schon die unbefugte Herstellung unter Strafe stellen oder fängt man dann doch eher bei der Weitergabe erst an oder so? Ich finde den Vorschlag relativ weitgehend, aber ich glaube, es ist wirklich eine sehr gute Diskussionsgrundlage, um sich mal zu fragen, ab welcher Schwelle muss das Strafrecht Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung unter Strafe stellen? Und nächste Woche gibt's dazu mehr von Ronja Sano auf LTO.
Ja, das wird dann bestimmt auch im Bundesjustizministerium mit Interesse gelesen werden.
Davon gehe ich aus.
Was ist sonst noch so Wichtiges los gewesen in den letzten 2 Wochen? Das hat vom LTO Newsdesk Marcel Schneider für euch zusammengefasst.
Ehepaar nach Sale and Went Back Wucher 50.000 Euro reicher. Das Auto für schnelles Geld verkaufen und vom Käufer gleich wieder zurückmieten. Das ist das sogenannte Sale-and-Rent-Back-Modell. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat entschieden, dass der Käufer den Kaufpreis nicht zurückverlangen kann, wenn ein solches Rechtsgeschäft wegen Wuchers sittenwidrig ist. In dem Fall hatte der Sale-and-Rent-Back-Unternehmer einem Ehepaar das Auto für 50.000 Euro abgekauft, obwohl das eigentlich 112.000 Euro wert war. Das Auto bekommen die Eheleute jetzt zurück und die 50.000 Euro Kaufpreis dürfen sie auch behalten, so das Oberlandesgericht. Dienstherr zählt nicht als andere Justizbehörde. Wegen Missbrauchsvorwürfen liefen sowohl ein Ermittlungsverfahren als auch ein Disziplinarverfahren gegen einen Polizisten. Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt, doch den Dienstherrn interessierte, was die Staatsanwaltschaft dabei herausgefunden hatte. Er stellte einen Antrag auf Akteneinsicht, doch der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass das so nicht geht. Akteneinsicht bekommen zwar andere Justizbehörden, aber der Dienstherr eines Polizisten fällt nicht unter diesen Begriff aus der Strafprozessordnung. Rangelnde Hengste beschädigen Stall und verletzen sich. Der Betreiber eines Offenstalls haftet, wenn Pferde beim Kräftemessen den Stall beschädigen und sich danach an hervorstehenden Teilen verletzen. Das hat das Landgericht Koblenz entschieden. Als Inhaber der tatsächlichen Sachherrschaft am Stall sei der Betreiber für alle Gefahrenquellen verantwortlich. Dass bei früheren Rangeleien der Hengste bisher nichts passiert war, exkulpiere den Betreiber nicht. An dieser Stelle bedanken wir uns bei Anwältin Hanna Funke, die in der Instagram-Kommentarspalte anmerkte, rangelnde Hengste könnte doch auch ein guter Name für einen Podcast sein. In der Redaktion haben wir wirklich sehr gelacht. Details hierzu und vieles mehr lest ihr wie immer auf lto.de. Ich sende viele liebe Grüße vom Newsdesk.
Und wir lösen heute natürlich auch noch unser Gewinnspiel auf und haben ein neues Geräusch für euch. Und beim letzten Mal galt es, die Entscheidung hinter dieser Geräuschkulisse zu erraten. Und ich fand das echt total schwer. Wir hören nochmal rein. Also ich dachte, das wäre ein quiekendes Schwein, aber tatsächlich ist es ein knarzender Relax-Sessel. Das hat das Landgericht Offenburg vom 20.04.2023 entschieden. Da hatte ein Paar 9.230 Euro für 2 Relax-Sessel ausgegeben, nur um dann festzustellen, es ist nichts mit Relaxen, die Sessel machen Geräusche, knarzige Geräusche offenbar. Jedenfalls wollten die beiden Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten, das sei nämlich ein Sachmangel im Sinne des 434 BGB. Das hat der Händler aber abgelehnt und der Streit ging zum Landgericht Offenburg. Und ein vom Gericht bestellter Sachverständiger hat dann diese Sessel untersucht und hat festgestellt, ja, da gibt es ein mechanisches Geräusch, aber nur wenn man den Sessel nicht bestimmungsgemäß nutzt, also etwa darauf wippt und bei einer ganz normalen Nutzung, wenn man zum Beispiel nebenher Fernsehen schaut, dann ist das eigentlich gar nicht mehr wahrnehmbar. Also, ein Grundsatzurteil zur bestimmungsgemäßen Nutzung von Relax-Sesseln, nicht wippen, nur Fernseh gucken. Aber es hat leider niemand erraten, aber es gibt jetzt ein neues Geräusch, neues Glück. Um welche Entscheidung geht es diesmal?
Was soll das?
Ich fahre, Fräulein Hiltrud.
Wenn ihr das wisst, dann schreibt uns eine Mail mit dem Betreff Gewinnspiel an rechtslage@lto.de und wir losen dann wieder einen Sieger oder eine Siegerin für eine LTO-Tasse aus und wünschen euch viel Glück.
Das war's von uns zur aktuellen Rechtslage. Wir freuen uns wieder über Feedback, Anregungen und alles Übrige an rechtslage@lto.de.
Die Rechtslage ist dann in 2 Wochen wieder für euch da. Bis dahin.
Tschüss.